Willkommen zum Friedensforum in LoRa International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Im heutigen Beitrag wollen wir das Konzept Sicherheit Neudenken vorstellen. Die Initiative wurde 2017 von der Evangelischen Landeskirche Baden entwickelt. Sie beschreibt, analog zum Ausstieg aus der Atom- und Kohleenergie, einen Ausstieg aus der militärischen Friedenssicherung und einen Umstieg in eine rein zivile Sicherheitspolitik. Die Initiative wird von über 30 Organisationen getragen und verbreitet sich in Europa und auch den USA. Mitbegründer der Initiative ist Stefan Maas. Er ist Friedensbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Baden, koordiniert den landeskirchlichen Prozess Kirche des gerechten Friedens werden und leitet das Programm Jugendliche werden Friedensstifterinnen und Friedensstifter. Stefan Maas hat das Konzept bei der diesjährigen 19. Friedenskonferenz, die Sicherheit neu denken, zum Thema hatte, vorgestellt. Heute wollen wir einen genauen Blick auf die Friedenskonferenz werfen. Corona-bedingt fand die Friedenskonferenz digital statt. Die Vortragsbeiträge, die Sie hören werden, sind aber auch ohne die in der Veranstaltung gezeigten Folien gut zu verstehen. In der Einleitung hinterfragt Stefan Maas den Begriff Sicherheit in Bezug auf das Militär.
Und das war praktisch der Ausgangspunkt zu sagen, nein, Sicherheit ist mehr wie nur das, was Militär versucht. Und insbesondere, es wurde ja vorhin auch schon mal thematisiert, eben die Frage, ist es überhaupt eine Sicherheit, was damit verkauft wird?
Wenn man nun zu dem Schluss kommt, Militär ist nicht die ideale Lösung zur Herstellung von Sicherheit, was ist es dann? Und hier beginnt der Grundgedanke des Konzepts Sicherheit neu denken. Stefan Maas erläutert jetzt das Gesamtkonzept.
Das heißt, vertrauen wir eigentlich auf die militärische Sicherheitspolitik? Ja, und da gibt es inzwischen verschiedene Untersuchungen, die eben deutlich machen, dass eben das, was verkauft wird, nämlich Sicherheit, überhaupt nicht funktioniert. Dass eben das Militär nicht in der Lage ist, wirklich Frieden herzustellen. Geschweige denn das, was inzwischen öfters gesagt wird, naja, wir können nicht für Frieden sorgen, aber wir schaffen den Rahmen, der dann Frieden ermöglicht und dass das aber eben in der Regel auch nicht funktioniert. Und eben solche Zweifel kommen letztlich auch immer stärker praktisch innerhalb des Militärs auf, wo eben die Frage ist, helfen unsere Maßnahmen eigentlich in diesen ganzen komplexen Konflikten wirklich weiter? Wir überlegt, was es bräuchte, wäre tatsächlich eine andere Idee, eine Vision, die eben auch tatsächlich realisierbar ist. Also nicht eine Utopie, die gar nicht möglich ist, sondern etwas, was realisierbar ist. Und wir hatten damals gesagt, naja, beim Atomausstieg hätte es nicht Leute gegeben in den 70er Jahren, die gesagt hat, es gibt eine Welt, die auch ohne Atomstrom möglich ist, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht jetzt an der Stelle, wo wir gerade sind im Hinblick auf Atomenergie. Und so war die Idee zu sagen, wir brauchen letztlich jetzt auch eine Idee, wie kann es aussehen, eine Gesellschaft, Deutschland ohne Militär. Und wir haben uns dazu einer Methode bedient, der sogenannten Szenariotechnik. Und die Szenariotechnik eignet sich immer gut, wenn man in die Zukunft schauen will, weil tatsächlich schauen kann man nicht in die Zukunft. Das heißt, man kann nur praktisch Hypothesen anstellen, wie könnte es weitergehen. Und bei der Szenariotechnik geht es grundsätzlich darum, nach einer Analyse der Situation überlegt man, wie sieht, wenn die Entwicklung entsprechend weitergeht, wie sieht es zu einem bestimmten Zeitpunkt aus? Und wir haben uns einfach entschieden, das Jahr 2040 zu nehmen. Das ist so bei der Szenarientechnik so eine mittlere Zeitdauer. Und haben gesagt, wenn es praktisch die Entwicklung so weitergeht, wo wären wir dann 2040? Ausgangspunkt ist bei uns, wo wir das erstellt haben, das Jahr 2017. Und wir haben gesagt, die Rüstungsausgaben würden weiter massiv steigen und die hätten natürlich immer mehr Konsequenzen, weil das Geld einfach fehlen würde für andere Dinge. Und das würde eben zum einen zu Hunger und Verelendung fehlen, weil die Mittel nicht richtig investiert werden und natürlich, weil Waffen auch angewendet würden, was ähnliche Konsequenzen hätte. Gewaltkonflikte würden zunehmen und auch der Terror würde zunehmen. Wie gesagt, 2017, wenn das so weiterging vom Trend, wo wären wir 2040? Jetzt kann man natürlich sagen, naja, es kann auch noch schlechter werden. Und wo wären wir dann praktisch 2040? Und das ist das sogenannte Negativszenario. Und da haben wir gesagt, wären wir 2040 am Rande eines Weltkriegs oder der könnte auch tatsächlich auch ein Atomkrieg aus Versehen ausgelöst werden, wie das ja auch beinahe schon in den 80er Jahren passiert ist. Und jetzt gibt es natürlich auch noch das Positivszenario. Das heißt, man geht davon aus, wenn jetzt alles zwar realistisch, aber optimal laufen würde, wo wäre man dann im Jahre 2040? Und da wären wir an einem Punkt, wo immer mehr Länder tatsächlich auf Armeen verzichten würden. Wir würden natürlich auch Ressourcen sparen, weil Militär natürlich auch sehr viele Ressourcen beansprucht. Das würde natürlich auch eine Wohlstandssteigerung zur Folge haben. Und letztlich zivile Konfliktbearbeitung würde immer mehr sich als normaler Umgang mit Konflikten durchsetzen. Die Idee des Szenarios ist praktisch zu sagen, wir machen so einen Entwurf und eben in dem klar wird, an welchen Stellen könnte man was verändern, andere Entscheidungen treffen, gelingt es praktisch auf das Positive hinzukommen. In der Regel kommt man mit der Szenariotechnik irgendwo zwischen Trendszenario in der Mitte und eben oben dem optimalen Szenario an. Ja, und genau darum geht es. Vielleicht noch so eine Anmerkung. Also letztlich ist die Entwicklung, die politische eigentlich tatsächlich nach 2017 erstmal mehr Richtung Negativszenario gegangen. Und wir hoffen aber, dass es gelingt, tatsächlich hier die Kurve zu kriegen und eben, dass tatsächlich wir insgesamt auch näher im Positivszenario kommen. Ja, Ausgangspunkt unseres Szenarios waren vor allen Dingen gute Beispiele und wir haben da auch festgestellt, dass letztlich die Bundesregierung eigentlich schon jede Menge tolle Sachen macht. Das Problem ist, es ist einfach zu wenig. Also man könnte viel mehr machen, das sind dann oft Einzelprojekte oder kleine Sachen. Aber anstatt zu sagen, okay, wir haben hier jetzt gute Erfahrungen gemacht, jetzt wird es mal richtig ausgeweitet, bleibt es dann oft genau bei diesen Einzelbeispielen.
Sie hören das Friedensforum in LoRa International. Unser Thema heute: Sicherheit neu denken. Eine Initiative der Evangelischen Landeskirche Baden, ein Konzept weg von der militärischen hin zur zivilen Sicherheitspolitik. Stefan Maas von der Badischen Landeskirche erläutert weiter das Konzept.
Ja, und dann haben wir überlegt, worauf müsste eigentlich so eine zivile Sicherheitspolitik stehen, und haben gesagt, die müsste eigentlich auf 5 Säulen stehen. Die möchte ich jetzt ganz kurz vorstellen. Und zwar eben zum einen auf gerechten Außenbeziehungen. Das heißt, welche Beziehungen haben wir eigentlich zu anderen Ländern? Machen wir Wirtschaftsbeziehungen, öko, fair, sozial? Oder gucken wir hauptsächlich, unsere Wirtschaft macht Gewinn? Dies hat natürlich zur Folge, dass wir auch unseren eigenen Lebensstil überdenken müssen. Ja, und ganz praktisch würde das natürlich auch heißen, dass wir auch die Klimaziele selber von 2015 umsetzen. Die zweite Säule wäre eine nachhaltige EU-Nachbarschaft. Und hier sind praktisch 2 Bereiche uns wichtig gewesen. Das eine ist eine andere Beziehung nach Russland. Wie können wir hier wieder in eine Beziehung kommen, der Kooperation anstatt Steigerung in Feindbilder? Und wie können wir das auch praktisch tun, ohne aber jetzt zum Beispiel Länder, die östlich von uns liegen, praktisch in Panik zu versetzen, weil sie das Gefühl haben, dass sie selber verraten werden oder Russland könnte bei ihnen einmarschieren. Und ein zweiter Punkt wäre ein UN-Entwicklungsplan für Afrika. Und hier tatsächlich zu sagen, also nicht ein Hilfsplan, der in erster Linie unserer Wirtschaft dient, sondern tatsächlich versuchen, auf Augenhöhe zu verhandeln, Ideen zu entwickeln, wie kann man unterstützen Länder und auch wie kann man da an der Basis Menschen unterstützen und nicht nur rein auf der politischen Ebene. Die dritte Säule ist die internationale Sicherheitsarchitektur. Da geht es darum, wir sind in natürlich Bündnisse drin und bleiben auch drin. Und da ist ganz zentral, dass wir auch sagen, dass wir in der NATO erstmal bleiben wollen, aber wir würden gerne eine andere Rolle einnehmen, nämlich als rein ziviler Akteur. Das heißt, wir stellen eben kein Militär mehr zur Verfügung. Wir beteiligen uns nicht mehr an militärischen Interventionen. Und dann würde natürlich sofort der Vorwurf kommen, ihr macht es euch ja einfach, ihr zieht euch aus der Verantwortung raus. Und das auf keinen Fall, sondern das eingesparte Geld, das würden wir tatsächlich anders verwenden. Zum Beispiel eben in Aufbau einer europäischen Polizei, Stärkung OSZE. Das wären praktisch die Dinge. Wir würden eben auch zivile Friedensdienste ausbauen. Da würden wir sehr viel investieren und wären auch selber bereit, noch stärker als vermittelnde Kraft in Konflikten in Erscheinung zu treten. Die vierte Säule, die resiliente Demokratie, da geht es sozusagen darum, was ist eigentlich bei uns hier in Deutschland? Weil es ist klar, es wird immer wieder Bedrohungen der Sicherheit geben, es wird Herausforderungen geben. Und wie gehen wir damit um so, dass es unseren Staat nicht zum Kollabieren bricht? Und da sagen wir, es ist ganz wichtig, dass letztlich eine allgemeine Friedensbildung stattfindet, dass die Menschen möglichst breit konstruktive Konfliktbearbeitung kennenlernen, wissen, wie sie funktioniert, dass es Mediationszentren aufgebaut werden, aber auch, weil vielleicht immer noch die Angst da ist, naja, aber dann könnte doch jemand bei uns einfallen, was heißt eigentlich soziale Verteidigung und wie kann man das auch einüben und wie gehen wir mit Terrorismus um? Also ich würde gern zu der Friedensbildung was sagen und da einfach mal so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe früher sehr viele Streitschlichter, Streitschlichterinnen ausgebildet an Schulen, als es angefangen hat. Und unsere Idee war immer praktisch auch die gesamte Schule als Struktur mit aufzunehmen. Eben zu sagen, okay, es kann nicht sein, dass eben nur Schülerinnen jetzt was von Mediation lernen, aber die gesamte Struktur ist eigentlich eine gewalttätige. Ich meine, wenn ich das so sage, da gehen viele Leute immer noch an die Decke. Aber tatsächlich ist Folgendes passiert, dass eben an vielen Schulen gar nicht viele Leute zu den Streitschlichtern kommen. Es wollen sich aber viele ausbilden lassen, weil sie das ganz attraktiv finden für Bewerbungen und so weiter. Und Schulen dann hingehen und sagen, ah ja, das ist doch super, wenn da gar niemand kommt, weil dann sehen wir, bei uns gibt es keine Gewalt. Tatsächlich bekommen Streitschlichter dann nur kleine Streitigkeiten. Und alles andere wird mit der bisherigen Methode, nämlich der Lehrer oder Lehrerin bestimmt, wie der Konflikt zu lösen ist, wann es Schulverweise und so weiter gibt. Und tatsächlich auch das Verhalten von Lehrkräften wird überhaupt nicht mit einbezogen. Da heißt, naja, da können wir eigentlich nichts machen. Da ist halt der Kollege oder die Kollegin so. Und da glaube ich zum Beispiel eben auch Friedensbildung, wie wir es vorsehen, reicht nicht allein irgendwelche Kurse machen, sondern tatsächlich diese Strukturen mit in den Blick zu nehmen. Wo wird was aufrechterhalten? Praktisch so eine Gewaltstruktur und die auch in Frage zu stellen, ohne jetzt gleich überall die perfekte Lösung zu haben, sondern sagen, hier passiert eigentlich auch eine strukturelle Gewalt. Und wie gesagt, das heißt ja nicht, dass jetzt die Leute alle böse sind, weil das ist oft so das, wie es viele Leute verstehen. Und deswegen eben tatsächlich auch bei dieser Friedensbildung, es muss auch die, müssen auch die Strukturen mit angeschaut werden. Wobei, ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt noch kurz mit einbringen. Und zwar tatsächlich eben auch, was Friedensbildung betrifft. Ich bin ja immer froh, wenn in Schulen das Thema Gandhi, Martin Luther King behandelt wird. Und wenn das nicht nur oberflächlich behandelt wird, was leider eher selten der Fall ist. Aber für mich eben auch die Frage, warum nicht eben auch entsprechende Frauen genauso erwähnt werden, wie zum Beispiel die Friedensnobelpreisträgerin Limay Bowie. Weil wir da zum Beispiel gerade in Baden eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht haben, tatsächlich über Gewalt und Krieg und Frieden ins Gespräch zu kommen. Wenn ich so Schulbücher oder das mitbekomme, also ich bin ja schon froh, wenn überhaupt Gandhi und Martin Luther King und nicht nur I Have a Dream erwähnt wird. Aber letztlich wäre eben genau auch hier eben die Frage, können wir nicht auch ganz andere Beispiele eben auch von Frauen mit einbringen?
Das Friedensforum in LoRa International. Unser Thema heute: Sicherheit neu denken. Eine Initiative der Evangelischen Landeskirche Baden, ein Konzept weg von der militärischen hin zur zivilen Sicherheitspolitik.
Die letzte Säule: Konversion der Bundeswehr. Da geht es tatsächlich darum, die würde auch gar nicht sofort starten, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, weil natürlich die Entwicklung in den anderen vier Säulen sehr wichtig sind. Und dann wäre aber eben so, nicht, dass wir einfach sagen, okay, jetzt gibt es keine Bundeswehr mehr, sondern letztlich, es gibt ja schon eine ganze Menge Fähigkeiten, die auch zivil nutzbar sind. Wir haben das ja gerade auch teilweise jetzt in der Pandemiezeit gesehen, wie plötzlich Soldaten zur Verfolgung von Daten da sind. Mir erschließt sich allerdings nicht, warum das Soldaten sein müssen. Man könnte auch so zivile Personen für sowas bereithalten. Und letztlich geht es hier darum zu sagen, ja, also praktisch all diese Fähigkeiten mit Katastrophenschutz, die würden eigentlich ein internationales technisches Hilfswerk, wären die eigentlich viel besser aufgehoben wie bei einer militärischen Sache. Und natürlich würde eben dann sich auch eine Konversion der Rüstungsindustrie anschließen, wobei das natürlich, diese könnte schon viel früher eingeleitet werden. Und eben der letzte Punkt in der Säule, natürlich der Abzug der Atomwaffen, auch der kommt bei unserem Szenario, der kommt tatsächlich schon viel früher. Und da hoffen wir einfach, dass eben jetzt auch durch den Atomwaffenverbotsvertrag auch Deutschland hoffentlich bald beitritt, sodass da auch Bewegung reinkommt. Ja, dann hatte ich ja vorhin noch angesprochen den Mythos der erlösenden Gewalt. Da sehen wir praktisch zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse über Gewalt, und da zu nennen wäre die Studie von Erika Genovese und Maria Stephan von 2011, die einfach Aufstände untersucht haben, sowohl gewaltfreie wie bewaffnete Aufstände in Ländern, und sind eigentlich zu einer ganz erstaunlichen Erkenntnis gelangt, nämlich dass gewaltfreie Aufstände doppelt so erfolgreich sind wie bewaffnete, dass sie wesentlich nachhaltiger sind, dass sie eher Demokratie fördern wie Bewaffnete. Das heißt, eigentlich, wenn man sich das anschaut, müsste man eigentlich sofort sagen, ja, Aufstand in Ländern müsste gewaltfrei passieren. Und das heißt eben hier tatsächlich mit solchen Beispielen nochmal deutlich machen, wo haben wir den Mythos, dass die Gewalt immer besser hilft und dass eben erkannt wird, dass tatsächlich das ein Mythos ist. Das andere wäre natürlich auch tatsächlich Beispiele immer mehr zu bringen, also hier in Deutschland bekannt zu machen, wo funktioniert eigentlich gewaltfreie Aktionen weltweit. Also gerade solche sogenannte Peace Zones auch bekannt zu machen, also Friedenszonen, die mitten in Bürgerkriegen, gibt es Gemeinden, gibt es Orten, die es schaffen, den Krieg außen vor zu halten und eben da mal genau hinzuschauen, wie schaffen die das, was haben sie gemacht, dass sie sich da raushalten können.
Sie hören das Friedensforum in LoRa International. Unser Thema heute: Sicherheit neu denken. Eine Initiative der Evangelischen Landeskirche Baden, ein Konzept weg von der militärischen hin zur zivilen Sicherheitspolitik. Nach der Erläuterung des Grundszenarios Sicherheit neu denken durch Stefan Maas bestand für die Zuschauer die Möglichkeit, über die Chatfunktion oder über E-Mail Fragen zur Einführung zu stellen. Eine Fragestellerin wollte zum Beispiel eine genauere Erläuterung zu den von Stefan Maas erwähnten Peace Zones, kurz Peace Zones genannt. Eine kurze Erläuterung dazu. Peace Zones werden oft als Friedensgemeinden oder Widerstandsdörfer bezeichnet, völkerrechtlich als Schutzzonen. Diese Gemeinschaften verpflichten sich der Neutralität und verweigern die Kollaboration mit allen bewaffneten Akteuren. Juristisch berufen sich diese Dörfer auf die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht. Das humanitäre Völkerrecht normiert Prinzipien und Regeln für die Beteiligten bewaffneter Konflikte. Im ersten Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen wird speziell auf den Schutz der Zivilbevölkerung eingegangen. Hören Sie dazu noch einmal Stefan Maas.
Also letztlich sind es praktisch Dörfer, Gemeinden, manchmal auch ganze Gebiete, die eben praktisch sich weigern, an den kriegerischen Auseinandersetzungen festzuhalten. Also zum Beispiel manche, die sagen dann, bei uns darf überhaupt niemand ins Dorf mit Waffen. Und es ist uns völlig egal, ob das eine Guerillagruppe ist, ob das der Staat ist. Bei uns darf da so jemand nicht rein, weil wir ein friedlicher Ort sind. Und die das tatsächlich schaffen, nicht immer ganz ohne Opfer. Aber letztlich ist eben klar, in solchen Bürgerkriegssituationen, wenn der Bürgerkrieg in ein Dorf kommt, bleibt es nie ohne Opfer. Und von daher sind es nach meinen Beobachtungen, sind die Anzahl der Opfer wesentlich geringer wie in den Orten, wo praktisch der Bürgerkrieg tobt. Manchmal hat es, wie gesagt, auch Auswirkungen auf die Regionen, dass ganze Regionen dann auch tatsächlich da der Krieg nicht stattfinden. Also man kann sich das kaum vorstellen. Also. Und das gibt es eben häufig in vielen Ländern. Also es ist nicht ein Einzelfall. Also bekannt ist natürlich Kolumbien, da gab es mehrere solche Orte, aber auch zum Beispiel im Kongo gibt es, obwohl das einer der brutalsten Bürgerkriege ist, gibt es tatsächlich mitten in dem hauptumkämpften Gebiet tatsächlich Gemeinschaften, die das geschafft haben, praktisch das fernzuhalten. Und was da auch für uns wichtig ist zu sehen, wie machen die das? Und das ist oft, weil die das schaffen, einen inneren Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu haben. Praktisch eben auch ein Bündnis sagen, nee, wir sind nicht so, wir wollen Frieden haben. Wir sind ein friedliches Dorf oder eine Stadt und das natürlich in der Regel auch schon vorher angelegt war. Also nicht erst in dem Moment, wo dann der Bürgerkrieg seinen Höhepunkt hat, sondern eigentlich frühzeitig angefangen hat. das so zu organisieren und praktisch da sich gegenseitig auch zu unterstützen, sodass eben, weil in der Regel ist ja dann bei so Bürgerkriegen, dass dann erste Abwehrversuche, Werbeversuche gibt, die Leute, hey, komm, öffne uns die Türen und unterstütze uns, du bist doch auch gegen den Präsident oder umgekehrt, verrat uns, wer hier gegen den Präsident ist. Und da praktisch schon zu sagen, nee, das machen wir nicht, wir beteiligen uns da nicht. Und da brauchst du tatsächlich einen enormen Zusammenhalt.
Lora ist Freiheit on Air.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und am Wochenende hast du frei.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute: Sicherheit neu denken. Eine Initiative der Evangelischen Landeskirche Baden, ein Konzept weg von der militärischen hin zur zivilen Sicherheitspolitik. Sie hören Ausschnitte aus der Veranstaltung der Internationalen Münchner Friedenskonferenz vom 19. Februar dieses Jahres. Die Friedenskonferenz ging im weiteren Verlauf auf die einzelnen Säulen des Konzepts Sicherheit neu denken ein. Die Schwerpunkte der einzelnen Säulen wurden von Stefan Maas erläutert. Sie hören Stefan Maas zu Säule 1 und 2, gerechte Außenbeziehungen und nachhaltige EU-Außenpolitik.
Ja, ich habe ja gerade eine Einführung gegeben und würde gerne jetzt einfach noch mal kurz praktisch zu diesen ersten zwei Säulen etwas sagen. Und zwar um gerechte Außenbeziehungen und eben nachhaltige EU-Nachbarschaft. Noch vorher kurz noch mal erwähnen, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass wir eben bei der Entwicklung unseres Konzepts eigentlich von positiven Beispielen ausgegangen sind und eben dazu sich auch eigentlich sehr viel schon im Aktionsplan der Bundesregierung von 2004 findet. Also Beispiele, die auch schon fast 20 Jahre alt sind. Aber eben, wo wir gesagt haben, warum ist das eigentlich bisher nicht weiter ausgebaut, nicht verstärkt worden? Warum kennen auch viele Leute diese Beispiele gar nicht? Ja, eine Frage, die sicher manchen beschäftigt, ist natürlich auch, was bringt es eigentlich, wenn Deutschland hier was macht? Ein Alleingang Deutschland, kann das überhaupt funktionieren? Als wir das Szenario geschrieben haben, haben wir gemerkt, wir glauben nicht, dass wenn allein Deutschland was verändert, sich tatsächlich was verändert. Und deswegen haben wir gesagt, nein, es werden noch mehr Länder mitmachen. Aber es ist natürlich schwierig, jetzt welche Länder würden mitmachen. Und ich glaube, hätten wir uns zuerst auf die Suche nach Ländern gemacht, die auch bereit wären, mit uns sowas zu entwickeln, dann hätte alles natürlich wesentlich länger gedauert. Deswegen sind wir ein bisschen frech hingegangen und haben einfach beschlossen, wir nehmen noch drei Länder quasi als Beispiele mit auf, die, wo wir einfach sagen, die machen das Gleiche. Da gibt es immer wieder Streit drum, warum haben wir gerade diese Länder genommen. Wir hatten überall Anhaltspunkte, wo wir gesagt haben, zum Beispiel jetzt bei Österreich, von dem ja eben dieser Pledge gegen, für das Atomwaffenverbot ausging, wo wir gesagt haben, wenn von Land sowas aus möglich ist, bei allem, was sonst auch in dem Land ist, warum sollte nicht auch möglich sein, dass eben da das Land sich einsetzt für eine Gesellschaft ohne Militär? Und so haben wir eben diese Länder gewählt, ohne die allerdings vorher gefragt zu haben. Inzwischen aber merken wir, dass zum Teil der Länder, dass die das tatsächlich auch positiv aufgenommen haben, zumindest die Friedensfreunde in Österreich oder auch in den Niederlanden. Zu Schweden ist nach meinem Wissen haben wir bisher noch keine Kontakte, aber kommt vielleicht auch noch. Ja, worum geht's? Was machen diese Länder oder wie sieht es praktisch im Entwurf aus? Das eine ist eben tatsächlich zu sagen nochmal, wir praktizieren einen ökologisch, sozial und wirtschaftlich gerechten Außenwirtschaftsverkehr. Darauf kommt es uns an. Da haben wir Möglichkeiten, durch unser eigenes Verhalten Einfluss zu nehmen. Das bedeutet auch, wir erhöhen damit den Anteil des zertifizierten fairen Handels zum Beispiel. Umgekehrt natürlich heißt es aber auch eine Veränderung unseres eigenen Lebens- und Wirtschaftsstils. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir eben selber nicht die ökologischen Ressourcen der Erden überstrapazieren, sondern entsprechenden Bevölkerungsanteil in Anspruch nehmen. Und es bedeutet eben auch letztlich das, was ja auch von Fridays for Future immer auch gefordert wird, eben tatsächlich das Umsetzen eben dieses Klimaabkommens von 2015. Wir haben auch nochmal, was die Wirtschaftsbeziehungen betrifft, uns für eine soziale Marktwirtschaft entschieden. Da gab es bei uns auch längere Diskussionen, nämlich ob wir tatsächlich nicht auch die Gemeinwohlökonomie mit aufnehmen. Und für uns sind diese Diskussionen auch nicht abgeschlossen. Das nächste, die nachhaltige Entwicklung der EU, Anrainerstaaten, eben hier tatsächlich nochmal der Gedanken. Das eine ist eine Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft mit der EU, auch mit Russland und den anderen Staaten. Eben, wie können wir da auch wieder in Kontakt kommen und über Wirtschaftsbedingungen, natürlich nicht jetzt als Deutschland allein, sondern eben tatsächlich als EU. Also unser Ziel ist jetzt nicht hier zu sagen, wir machen auch in Europa einen Alleingang, weil das wäre auch sehr problematisch, sondern tatsächlich haben wir da an die EU gedacht und das zu verändern, aber eben da auch von Deutschland aus Anstöße zu geben. Ja, und das Zweite eben mit den Anrainerstaaten, da nochmal einen speziellen Entwicklungsplan mit der Afrikanischen Union, mit der Arabischen Liga und eben da tatsächlich sagen, es geht um einen Entwicklungsplan, nicht um einen Plan, der von oben herunter praktisch diktiert, wie ihre Wirtschaft zu laufen hat, sondern tatsächlich zu schauen, wie kann man das unterstützen, auch wenn natürlich dann, und das ist eben immer das Problem in einer Konkurrentenwirtschaft, das tatsächlich auch für uns Auswirkungen hat. Weil das ist oft ein Thema, was ja gar nicht so laut gesagt wird, wenn das heißt, wir helfen anderen Ländern. Ja, wie weit helfen wir denen eigentlich? Wenn die konkurrenzfähig werden, helfen wir ihnen immer noch oder verhalten wir uns dann anders? Also da geht es uns darum, tatsächlich zu sagen, wie können wir da unterstützen, dass sich da das gemeinsam auch entwickeln kann und nicht als Konkurrenz. Und das andere sind natürlich auch nochmal so einzelne Sachen, auch investieren in energetische Infrastruktur am Mittelmeer. Also auch, wie kann man da auch Sonnenenergie nochmal ganz anders nutzen, auch da praktisch das zu unterstützen. Und eben auch nochmal lokale Friedensinitiativen zu unterstützen, eben gerade da, wo vor Ort Leute versuchen, miteinander in Frieden zu kommen. Weil oft ist eigentlich die Annahme, man müsste nur auf der politischen, staatspolitischen Ebene die Leute ermuntern, Frieden zu schließen. Und dann wird es Frieden in dem Land geben. Aber leider ist die Realität doch oft anders. Und deswegen halten wir es auch für wichtig, auch letztlich Frieden an der Basis zu fördern. Und dabei aber nicht jetzt hier in andere Länder reinzugehen als diejenigen, wir wissen, wie der Frieden geht, sondern letztlich, das wissen die Leute vor Ort, aber die brauchen manchmal finanzielle oder vielleicht auch technische Unterstützung. Aber tatsächlich hier auch nochmal den Leuten vor Ort sagen, sie wissen viel besser, was ihnen zum Frieden verhilft und nicht wir, ich sage es mal im Westen, wissen das genau, was da Frieden bringen würde. Ja.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute: Sicherheit neu denken. Eine Initiative der Evangelischen Landeskirche Baden, ein Konzept weg von der militärischen hin zur zivilen Sicherheitspolitik. Sie hören nun die Erklärungen zur dritten Säule des Szenarios, Sicherheit neu denken, die internationale Sicherheitsarchitektur. Der Begriff internationale Sicherheitsarchitektur steht für Einrichtungen wie die Vereinten Nationen, aber auch für Militärbündnisse wie etwa die NATO. Im Konzept Sicherheit neu denken wird für eine stark veränderte Rolle Deutschlands in der NATO plädiert.
Zuerst zur internationalen Sicherheitsarchitektur. Und zwar, ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass eigentlich der Kern ist, dass Deutschland praktisch eine andere Rolle innerhalb der NATO einnehmen möchte. Häufig wird ja diskutiert, in der NATO bleiben, rausgehen. Und wir haben uns entschieden zu sagen, wir wollen in der NATO bleiben und wollen da praktisch, dass Deutschland seine Rolle verändert. Das wird natürlich auch nicht ohne Widerspruch sein. Der andere NATO-Partner, also das ist für uns völlig klar, dass da heftige Diskussionen geben wird. Aber letztlich soll eben Deutschland tatsächlich eigentlich eine zivile Rolle einnehmen, soll verstärkt als Mediator auftreten. Grundsätzlich ist unser Ziel eigentlich die OSZE als alleiniges Sicherheitssystem zu installieren. Und das heißt natürlich, irgendwann wird sich auch zwangsläufig die Frage dann stellen, ob man die NATO noch braucht. Also das ist eigentlich eher das, wo wir den Weg sehen, praktisch innerhalb dessen versuchen zu verändern. Manchmal werde ich gefragt, ist es überhaupt rechtlich möglich? Rechtlich ist das alles möglich. Also Deutschland müsste nicht sich daran beteiligen, sondern könnte da tatsächlich eine andere Rolle einnehmen. Und das ist eben das, wo wir sagen, was wir auch mit Verantwortung übernehmen meinen, nämlich, dass wir sagen, zivile Konfliktbearbeitung, das ist eigentlich tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen wollen wir dies auch weltweit ausbauen. Wir wollen eben auch hier eben viel stärker als Mediator engagiert sein. Und was wir dann lediglich auch noch haben, wäre so eine Art UN-Polizei, da nochmal zu schauen, wo könnten die auch eingreifen. Ja, ein Kernstück, wo wir auch sehen, was oft nicht bekannt ist in Deutschland, ist so praktisch eben Friedensfachkräfte und hier eben jetzt auch nochmal den zivilen Friedensdienst herausgenommen. Ich habe hier eine Karte, wo man sieht, wo es überall ziviler Friedensdienst gibt, den es seit 1999 gibt. Und bisher gibt es 1400 Friedensfachkräfte. Und man sieht einfach, oder es wird auch klar an der geringen Anzahl, dass, obwohl es eigentlich ein gutes Instrumentarium ist, eben bisher viel zu wenig auch angewendet wird und eigentlich auch viel stärker gefördert gehört. Ja, dann eben, was macht ziviler Friedensdienst? Hier einfach kurz verschiedene Modelle, weil eben ziviler Friedensdienst nicht eine einheitliche Strategie überall genau das Gleiche macht. Also das kann sein, eben im einen Land tatsächlich zivile Konfliktbearbeitung als in der Jugendarbeit eher zu verstärken. Beim anderen kann es sein, eine Unterstützung wie ein Land, wie zum Beispiel eben Libanon, damit umgeht, Geflüchtete aufzunehmen. Oder eben wie in Bosnien-Herzegowina, wo ziviler Friedensdienst eher schaut, wie kann Versöhnung erreicht werden. Grundsätzlich ist eben auch da immer ganz wichtig bei ziviler Friedensdienst, dass es letztlich die Verantwortung auch bei Akteuren vor Ort bleibt. Also nicht jemand kommt von außen rein und bringt jetzt den Frieden. Das nochmal so als ganz wichtige Grundhaltung. Ja, unter internationalen Polizei, da haben wir in unserem Szenario diesen Ansatz Just Policing erwähnt. Und Just Policing ist ein Ansatz, der aus den USA kommt, ist aus dem Dialog zwischen Mennoniten und Katholiken entstanden, 2003. Und dabei eben tatsächlich zu sagen, also vielleicht auch vom Englischen, da ist das Just hat eine Doppelbedeutung wie nur Polizei oder auch Just für gerecht, also gerechte Polizeieinsätze. Und Vorbild eben dafür ist so die Gemeinwesenpolizei. Und eben sagen, ganz bestimmte Polizeieinsätze machen nur Sinn. Das Konzept ist bisher so noch nicht in die Praxis umgesetzt und unsere Landeskirche hat vor ein paar Jahren einen Forschungsauftrag aufgegeben und der kam zu dem Ergebnis, naja, das könnte vor allen Dingen präventiv etwas bewirken. Nebenbei erwähne ich immer bei diesem Forschungsauftrag, weil der hatte sich auch an Afghanistan diskutiert, kam raus, dass eben weder Polizei noch Militär in Afghanistan erfolgreich waren. Also auch das, so manchmal man forscht was, sonst kommt was anderes noch mit raus. Ja, und wir selber eben, und vielleicht das auch nochmal zum Gesamtverständnis vom Szenario, dass wir natürlich jetzt, das eine war eben diese Idee und dieser Entwurf, aber letztlich eben geht es uns darum zu gucken, was hilft jetzt wirklich weiter. Und da sind wir im Moment gerade auch in einem Fachdialog mit Polizei, internationaler Polizei, um auch da erst nochmal zu hören, wie sieht es eigentlich tatsächlich aus, was kann man da bewirken und wo sind auch die Grenzen und wo sind vielleicht eben gerade in der Bundesrepublik wird viel auch schön erwähnt, aber in der Praxis wird es eigentlich gar nicht unterstützt. Thank you.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute: Sicherheit neu denken. Eine Initiative der Evangelischen Landeskirche Baden, ein Konzept weg von der militärischen hin zur zivilen Sicherheitspolitik. Die vierte Säule des Szenarios behandelt die resiliente Demokratie oder auch widerstandsfähige Demokratie. Es geht hier um die Frage, was tun wir in dem Fall, dass wir von außen militärisch angegriffen werden? Das ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Derzeit ist keine unmittelbare Bedrohung Deutschlands von außen zu erkennen. Dennoch meinen die Autoren des Konzepts Sicherheit neu denken, wir müssen vorbereitet sein, das gehört zu einer nachhaltigen zivilen Sicherheitspolitik dazu. Sie hören hierzu wieder Stefan Maas.
Ich will einfach noch mal kurz darstellen, was wir unter resilienter Demokratie verstehen, möchte aber gleich vorweg schicken. Also wir haben nicht jetzt generell alles, was unter resiliente Demokratie ist, hier mit aufgenommen. Also tatsächlich gehört noch viel mehr dazu, wie das, was wir hier erwähnt haben. Wir haben letztlich das aus dem Blick des Szenarios auf die Friedensmilitärfrage vor allen Dingen geschrieben. Ja, worum geht es bei resilienter Demokratie oder auch widerstandsfähige Demokratie, weil viele Leute fragen immer, was ist das, Resilienz? Und für uns war einfach wichtig zu sagen, also es wird keine Demokratie oder Staat geben, wo überhaupt nichts passiert. Das wäre Utopie. Die Frage ist, wie gelingt es uns als Gesellschaft, damit umzugehen? Idealerweise und sogar noch weiterzuentwickeln. Also es geht an dieser Stelle nicht darum zu sagen, wir wollen das System jetzt genauso, wie es ist, beibehalten. Weil aus meiner Sicht wäre das keine resiliente Demokratie, sondern letztlich, wie können wir das weiterentwickeln, dass wir da eben tatsächlich auch widerstandsfähig werden gegen Bedrohungen, die es von außen gibt. Und da eben, haben wir gesagt, ist wichtig, dass eben so, es wichtig ist, dass ein reflexives Konfliktverständnis zu verbreiten. Also was heißt es eigentlich, Konflikte gewaltfrei bearbeiten? Was bedeutet eigentlich das friedenslogische Denken? Was bedeutet das eigentlich im Alltag, in der Haltung, wie ich an Konflikte rangehe? Und dafür haben wir gesagt, braucht es eben letztlich auch sehr viele Angebote genau in dieser Thematik mit den Menschen in der Bevölkerung, sie da weiter zu bilden, weiter mit ihnen zu überlegen, was es das heißt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir gesagt haben, natürlich, es gibt ja schon Mediation bei uns in Deutschland, aber das müsste noch viel mehr ausgebaut werden. Und eigentlich eben ist es wichtig, auch das international weiter auszubauen. Also gibt es schon, ist also jetzt nicht was völlig Neues, es geht um weiteres Ausbauen. Dann so eine Frage, die uns immer wieder begegnet ist, ist eben, naja, wenn Deutschland keine Armee mehr hätte, dann könnte praktisch jedes Land in Deutschland einfallen. Deswegen sind viele Leute dagegen. Und da haben wir gesagt, das eine ist natürlich tatsächlich, Informationen über soziale Verteidigung zu verbreiten. Aber das gibt es ja auch schon sehr lange. Das andere wäre aber tatsächlich, ob es nicht auch sinnvoll wäre, sowas tatsächlich einzuüben. Also so wie vielleicht in Schulen auch Feuerwehrübungen gemacht und auch sowas jetzt nicht in dieser Häufigkeit, aber trotzdem auch immer mal wieder auch der Bevölkerung anzubieten, sodass eben auch deutlicher wird, wie können wir uns da, wenn das passiert, verhalten. Dazu gehört natürlich auch, wie gesagt, das Szenario ist 2017 geschrieben, ist von 2015 bis 2017 entwickelt worden. Und da war natürlich die Frage der Terrorangriffe ganz wichtig. Und auch da, wie können wir, wenn ein Terrorangriff passiert, weil wir nicht davon ausgehen, nur weil wir jetzt hier ein Szenario wollen, würde das hier nicht mehr passieren. Wie können wir damit umgehen, dass eben genau dann nicht solche Panikbeschlüsse gefasst werden, die alles eher schlimmer machen oder mehr militarisieren, sondern wie können wir damit auch entsprechend umgehen? So als ein Beispiel auch fand ich sehr gut in Neuseeland, die Präsidentin oder Ministerpräsidentin, wie die zum Beispiel auf einen Terroranschlag reagiert hat. Genau solche Punkte auf verschiedenen Ebenen zu überlegen, das ist das, was wir für wichtig halten. Dazu bräuchte es natürlich auch entsprechende Organisationen, Institute, die das anbieten würden und natürlich eben auch das schon mal vorhin erwähnte, den Ausbau ziviler Fachkräfte da eine verstärkte Ausbildung. Grundsätzlich ist eben so die Idee auch tatsächlich nochmal zu schauen, was bedeutet auch Sicherheit und Frieden eigentlich für die Leute im Alltag? Wo erleben sie da Unsicherheit? Und was brauchen sie eigentlich zur Stärkung? Und eben nicht Feindbilder, wo man sich dann wieder stärker fühlt, weil man gegen jemand ist, sondern tatsächlich, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, wie kann man tatsächlich auch Gemeinschaft erleben? Ja, soweit einfach mein Impuls nochmal zu resilienter Demokratie.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Wir kommen nun zur letzten Säule des Konzepts Sicherheit neu denken. Sie beinhaltet den Weg zur Konversion der Bundeswehr. Ziel des Konzeptes ist es ja, die Bundeswehr aufzulösen und in eine Organisation zu verwandeln, die zivile Aufgaben erfüllt. Verbunden damit ist auch eine Konversion der Rüstungsindustrie, also eine Umstellung von Rüstungs- auf zivile Produktion. Stefan Maas erläutert den Prozess im Detail.
Thema Konversion auch der Bundeswehr. Ich hatte das eingangs schon gesagt, es geht letztlich darum zu sagen, okay, was sind die Fähigkeiten der Bundeswehr, die man eben auch zivil verwenden kann? Und da wäre ganz klar eben alles, was mit Katastrophenschutz zu tun hat, das wäre auch möglich. Oder ein Teil könnte natürlich sich auch in Polizeikräfte umschulen lassen. Wobei dann müsste halt klar sein, auch was ist der Unterschied zwischen einem Soldat sein und einem Polizist, und zwar einem Polizist, so wie wir letztlich das auch in unserem Konzept vorsehen. Das müsste eben klar vermittelt werden. Und der dritte Punkt, weil das manchmal auch kritisiert wird, naja, wir würden ja mit unserem Szenario überhaupt nicht auf Cyberangriffe eingehen. Und da sind wir eigentlich der Ansicht, dass letztlich Cyberangriffe, also es wird niemand bestreiten, dass man sich schützen muss, dass wir uns schützen müssen, dass uns niemand praktisch lahmlegt. Aber letztlich brauchst du dafür kein Militär. Das ist eine technische Frage. Und da brauchst du IT-Spezialisten. Das wird aber alles im Moment vor allen Dingen bei der Bundeswehr angesiedelt oder man versucht es eben da stark zu machen. Und da sagen wir eigentlich, also sich da zu schützen, finden wir strebenswert. Aber letztlich, das kann zivil sein, es sei denn, man hat vor, eben auch da anzugreifen, andere Staaten. Und das würden wir natürlich einfach ablehnen. Aber der reine Schutz unserer vor Cyberangriffen würden wir auch ohne Probleme unterstützen. Ja, soweit mein Impuls.
Und damit kommen wir zum Schluss. Das war das Friedensforum von LoRa International. Verantwortlich für die Sendung Harald Will, am Mikrofon Franziska Mayer. Wenn der Beitrag Ihr Interesse für das Thema geweckt hat, freuen wir uns, wenn Sie beim nächsten Mal beim Friedensforum wieder dabei sind. Die Sendung läuft immer am ersten Montag der ungeraden Monate. Die nächste Sendung kommt also am 6. September.